Meine sehr verehrten Anwesenden, lieber Herr Pfarrer und Verantwortliche dieser Pfarre. Wenn ich heute in Petrus Canisius, wo er also der Patron ist, der große Mann, das Wort ergreifen dann darf für einen Mann, der also ein halbes Jahrtausend vor uns gelebt hat, dann ist das gar nicht so einfach. Bei den meisten Heiligen die Beziehung zum Heute herzustellen. Ich meine, ich bin froh, dass es der Petrus Canisius bei uns ist, Diözesanpatron. Ich meine, wenn ich jetzt irgendeinen Märtyrer des dritten Jahrhunderts hätte, dann würde ich mich schwerer tun. Es ist ja so, dass die heiligen Gestalten in unseren Kirchen oft ein bisschen beziehungslos und entfremdet sind. Vor allem, wenn sie barock verklärt sind und verzückt, umwogt von goldenen Gewandfalten zum Himmel schauen. Darf ich sagen, wie ich dem heiligen Petrus Canisius allmählich näher gekommen bin? Also, der erste Kontakt war beim Canisius-Brindel. Dort haben wir nämlich Indianer gespielt. Ich muss aber sagen, es war ein loser Kontakt. Ich habe schon gewusst, der heilige Petrus Canisius soll da herum gewesen sein. Aber besonders tiefgehend war dieser Kontakt nicht. Und dann bin ich also als kleiner Gymnasiast ins akademische Gymnasium gekommen. Und da hatten wir den Brauch, in der Schule, vor dem Unterricht, vor 8 Uhr, ziemlich viele haben das so gehalten, in die Jesuitenkirche zu gehen, und zwar in diese Seitenkapelle, wo das Bild des heiligen Petrus Canisius ist. Bitte, es ist kein barockes Bild, eigentlich ein eher nüchternes Bild. Und mir ist immer vorgekommen, es zeigt einen etwas müden und ein bisschen grantigen Mann, der mich also nicht besonders angesprochen hat. In der MK, in der Silgasse, wo ich dann auch war, da hat man uns schon gesagt, also bitte, dass das Jesuitenkolleg und die MK, die Marianische Kongregation in Innsbruck, auf ihn zurückgeht und auch das Gymnasium. Aber wissen Sie, also welcher Schüler entwickelt schon eine tiefe Verehrung gegenüber dem Gründer seiner Schule? So toll war dann die damalige Schulwirklichkeit nicht, dass ich also in Dankbarkeit gegenüber dem heiligen Petrus Canisius zerflossen bin für mein Gymnasium. Aber als ich nach dem Krieg nach Hause kam und dann Religionslehrer wurde, dann hat Petrus Canisius für mich auf einmal natürlich einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Und er hat mich interessiert. Denn er war eigentlich der, auf den der Religionsunterricht im deutschen Sprachraum zurückgegangen ist. Ich bin auch nach Freiburg gefahren zu seinem Grab, um für meine Schüler und den Religionsunterricht zu beten. Und auf der theologischen Fakultät habe ich müssen einmal in Kirchengeschichte ein Spezialstudium machen über die Situation, die pastorale Situation der Kirche vor der Reformation und in der Reformation. Also über die Gründe, warum es zur Reformation gekommen ist. Wir hatten einen hervorragenden, aber sicher äußerst nüchternen Professor für Kirchengeschichte, Professor Maas. Ich bin damals also konfrontiert worden mit der Kirche, in die ein Petrus Canisius hineingekommen ist und in der er wirken musste. Und schon damals ist mir ein wenig gedämmert, was für eine unglaubliche Aufgabe das war. Denn ich muss Ihnen sagen, wie ich die Situation dieser Zeit besser kennengelernt habe. Ich hätte nicht gewusst, wo man mit der Reformation, mit der Reform der Kirche beginnen müsste. So waren die Zustände. Und dann natürlich als Bischof habe ich ihn als Diözesanpatron bekommen und als solchen auch verehrt. Im Dom von Innsbruck ist das einzige an neueren Bildnissen seine Gestalt am rechten Seitenaltar vorne, damit er in unserem Dom doch auch verewigt ist. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich den heiligen Petrus Canisius als Diözesanpatron habe. Denn wenn ich eine Unterschrift machen müsste, einen Untertitel zum Petrus Canisius und das Heute, dann würde ich sagen, gläubiger Mann inmitten der Krise. Und damit möchte ich auch gleich beginnen, weil mich das auch zutiefst persönlich bewegt hat. Canisius und die Kirche. Ich wähle dieses Thema, weil wir beim Wort Kirche, jedenfalls viele, wahrscheinlich auch von den Anwesenden, ein etwas zwiespältiges Gefühl haben. Es ist nicht zu leugnen, dass die Kirche von heute in einer Krise ist, und zwar in einer gewissen inneren Krise. Wir erleben doch viele Menschen, die sich von der Kirche entfremdet haben und entfremden. Wir haben Skandale erlebt und manches Unerfreuliche im Verhältnis von oben und unten in der Kirche. Und das bedrückt mich, und ich muss sagen, wenn man so wie ich jetzt 14 Jahre lang Exerzitien im gesamten deutschen Sprachraum gegeben hat, übrigens im gleichen Raumumfang, wie damals Petrus Canisius gewirkt hat, dann weiß man um diese Schatten in der Kirche. Aber wenn ich mir jetzt vor Augen halte, und das wollte ich eigentlich heute Abend besonders betonen, wenn ich mir die Zeit vor Augen halte, in die dieser hochgebildete Bürgermeisterssohn aus Nimwegen, der aus einer gepflegten Familie kam, hochintelligent war, in was für eine Kirche der eingestiegen ist, dann relativiert sich sehr vieles vom Heute. Was er vorfand, war nicht einfach eine Krise der Kirche um 1500 im 16. Jahrhundert. Das war nicht einfach eine Krise, sondern die Kirche war in weiten Strecken am Boden. Man kann sich nicht wundern, dass die Reformation sich wie ein Lauffeuer ausgebreitet hat. Man muss bedenken, da war schon einmal die Hierarchie. Das Papsttum war verweltlicht. Die Renaissance-Päpste waren Fürsten, kulturell haben sie bestimmt viel geleistet, nur das steht nicht im Vordergrund, wenn es ums Reich Gottes geht. Ein Papst hat dem Architekten des Petersdoms gesagt, man muss den Leuten mit diesem Bau zeigen, was die Kirche ist. Und so ist dieses repräsentative, machtbetonte unglaublich da gewesen und gleichzeitig aber verweltlichte. Die Bischöfe im deutschen Sprachraum waren zum Großteil einfach Adelige, die mit diesen Posten versorgt wurden. Große religiöse Ambitionen hatten sie nicht. Mein Kirchengeschichtsprofessor in Innsbruck, Professor Maas, hat zu mir gesagt, es man kann ruhig sagen, 80% der Bischöfe in dieser Zeit, so um 1500, haben priesterlich-pastoral nichts getaugt. Das war also sicher eine schwierige Situation. Dann war das alles so verweltlicht, der Papst hat als Fürst natürlich Politik getrieben, Machtpolitik, auch militärische Politik. Er hat Geld gebraucht für seine große Hofhalter. Und damit kam nun in der Kirche das schreckliche System des Geldes als wesentliches Element der Struktur, die sogenannte Simonie. Man musste für alles bezahlen. Und man musste für jede Weihe bezahlen, man musste dann auch für jedes Sakrament bezahlen. Also dieses System der Simonie war für mich, wie ich das studiert habe, etwas vom Allerschlimmsten. Wenn man sich vorstellt, eine der ersten Tätigkeiten des Bischofs, des Petrus Canisius als Reformator in Deutschland, wo er von Rom aus gesandt wurde, eine der ersten Tätigkeiten war, sich zu bemühen, dass der Erzbischof von Köln abgesetzt wird, weil er nichts getaugt hat. Das kann man kann sich das zum Teil gar nicht vorstellen. Natürlich musste, so war das damals, Petrus Canisius sich auf die katholischen Fürsten stützen. Das heißt, Reformation und Gegenreformation, evangelische und katholische Seite, das war nicht nur eine religiöse Frage. Das war sofort eine eminent politische. Die katholischen Fürstenhäuser wie Wittelsbach und Habsburg haben die katholische Position verteidigt. Und bei den anderen Fürsten war bei der Reformation auch jetzt nicht nur das religiöse Interesse, sondern man muss ja bedenken, dass mit der Reformation die Fürsten sich, die Landesfürsten und Herzöge, die konnten sich die ganzen kirchlichen Besitze unter den Nagel reißen. Die Bistümer, die Abteien, das alles wurde. Und das war natürlich eine große Verlockung. Und so war das also alles leider sofort politisch. Und Petrus Canisius hatte, das muss man sagen, so wie auf der anderen Seite auch hier, hat sich müssen auf die katholischen Fürsten, auf Habsburg und Wittelsbach stützen. Kam dazu zum Verfall dieser Zeit, dass die Theologie nichts getaugt hat. Die Theologie ist unglaublich abgesunken und damit ist auch die Bildung des Klerus, die war zum Teil verheerend. Ne? Bitte. Also, ich weiß, dass in Tirol das passiert ist. Die Pfarrer hatten ja Landwirtschaft und darum hatten sie auch Knechte. Und wenn einer einem Knecht beigebracht hat, Lateinisch zu lesen, das Messbuch zu lesen, aber nicht zu verstehen, nur zu lesen. Wenn er das so halbwegs können hat, dann hat er ihm die Taxe in die Hand gedrückt und der ist nach Brixen gegangen und als Kooperator zurückgekommen. Sie können sich vorstellen, was für ein Niveau die Seelsorge gehabt hat. Es gab natürlich Ausnahmen. Zum Beispiel der berühmte Pfarrer Ritz in Flauerling war ein hochgebildeter Mann und hat auch gut gewirkt, aber das war eine Ausnahme. Der Großteil des Klerus in ganz Deutschland und auch in ganz Italien war ungebildet, hatte zum Großteil gar nicht die Erlaubnis zu predigen. Gepredigt haben dann höchstens Ordensleute. Die religiöse Erziehung des Volkes war durch die Bilder in der Kirche, die nannte man ja auch die Biblia Pauperum, darum waren so viele Fresken und Gemälde, Das war eine Bildung und das Kirchenjahr und die Feste und das ganze Ambiente und eine gewisse Selbstverständlichkeit der Traditionen. Aber die Religiosität ist damals sehr stark in Seitengassen gegangen, in einem übertriebenen Heiligenverehrung bzw. Reliquienverehrung oder auch in abergläubische Formen. Natürlich ist auch bezeichnend, dass mit diesem Verfall der geistigen Wurzeln in der Kirche, dass da auch Hexen waren und auch Juden waren, geblüht haben. Das Irrationale hat umhanden. Übrigens, der Hexenwahn ist auch durch die Reformation nicht beseitigt worden. Der Hexenwahn ist in Wirklichkeit erst durch die Aufklärung beseitigt worden. Also, wissen Sie, wenn man sich in Tirol anschaut, auch der Zölibat, mein Lieber, wie der Erzherzog Ferdinand II., der in der Silbernen Kapelle liegt, der hat sich wirklich sehr angenommen um die kirchlichen Belangen. Und ich muss ihm zubilligen, er hat eigentlich immer nicht mit der Gewalt geantwortet, sondern mit Seelsorge und hat sich bemüht, Seelsorger zu bekommen. Das war auch ein Grund, warum die Jesuiten hierher gekommen sind, warum er unbedingt die Jesuiten da haben wollte. Und das mit Seelsorge zu beantworten. Ich kann mich erinnern in den Studien an ein Beispiel. Also da haben die Gläubigen von Anrass in Osttirol ihren Pfarrer verprügelt. Naja, das ist natürlich kirchenrechtlich Gewalt gegen den Diener Gottes. Also die Kurie von Brixen hat sofort über das ganze Dorf die Kirchenstrafe verhängt. Das Allerheiligste wurde weggebracht, keine Seelsorge mehr. Dann sind die Leute also zum Landesfürsten, zu Ferdinand II. Nach Innsbruck und haben ihm geklagt. Das Schreiben des Landesfürsten an die Kurie von Brixen ist erhalten. Der Landesfürst hat geschrieben, bevor sie ein Dorf sozusagen exkommunizieren, sollen sie zuerst untersuchen, warum die Leute den Pfarrer verprügelt haben. Und wenn sie das untersucht haben, werden sie keine Strafen mehr verhängen. Also der Landesfürst hat sich mehr gekümmert als die kirchlichen Ämter und die kirchlichen Beauftragten. So ist das in unserem Land gewesen. Der Landesfürst hat auch eine Visitation gemacht im ganzen Land. Sie ist ja schon, die Ergebnisse dieser Visitation damals waren schon schrecklich. Also im Kloster Marienberg hat die landesfürstliche Visitation angetroffen den Abt, seine Frau und 5 Kinder. Da war der Nachwuchs, das Nachwuchsproblem gelöst. So ist das gegangen. Das ist, man kann sagen, die Kirche war da nieder. Damit ich ja nicht einseitig werde, es gab etwas, was in dieser ganz schlimmen Periode der Kirche weitergegangen ist. Und das war die Caritas. Und da muss man jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein mit dem Vorwurf der reichen Klöster. Die Klöster waren die einzigen, die soziale Dienste in der Gesellschaft gemacht haben. Der Staat nicht, die Fürsten und die Könige nicht. Dass bei uns die Philippine Welser vom Schloss Ambras aus verdienterweise die Kranken und Armen in Ambras und in Ampas und in Aldrans besucht hat, das war eine gewaltige Ausnahme. Sonst hat es etwa staatliche Einrichtungen zum Auffangen von Krankheit, Sichtung, Flüchtlingen, Gebrech, also Behinderten, Blinden, nur die Kirche, nur die kirchlichen Einrichtungen. Und das muss man jetzt sagen, diese Tätigkeit hat in dieser Zeit für uns vielleicht eine wichtige Sache, dass unter Umständen auch in schwierigen Zeiten der Kirche gerade diese Seite dann den Auftrag Christi in besonderer Weise bewahrt. Für uns heute, wenn wir auf die Kirche des Petrus Canisius sagen, so schwer haben wir es nicht. Sie können mir glauben, dass ich mich auch viel geärgert und manchmal auch sehr betroffen war über manches, was in der Kirche passiert oder nicht passiert. Aber man darf nicht verstehen, gegenüber damals, was es Positives gibt. Lebendige Pfarrer, Hospizbewegung, eine unglaublich in der ganzen Welt tätige Caritas, Vinzenzvereine. Es gibt eine hervorragende theologische Fakultät, der ich allein unendlich viel verdanke, geht auch letztlich auf den Petrus Canisius zurück. Und der Skandal bei aller Bedauerlichkeit ist eine Randerscheinung, aber nicht der Alltag. Und das war für mich immer, dass dieser Petrus Canisius mit diesem Mut und dieser Zähigkeit in seine damalige Kirche hineingegangen ist und versucht hat, Neues zu schaffen. Oder wie es in der Heiligen Schrift heißt, Neuland unter den Pflug zu nehmen. Er hat Neuland unter den Pflug genommen. Er war natürlich auch zum Teil sicher tief betroffen über das, was er vorgefunden hat. Übrigens hat mir damals Professor Maas gesagt, dass Petrus Canisius in Rom für die Aufhebung des Pflichtzölibates eingetreten ist, weil er gesagt hat, der Zölibat wird nicht recht gehalten. Das wissen wahrscheinlich viele nicht, aber das zeigt, Petrus Canisius hat natürlich gewusst, was für ein Wert der Zölibat ist, und er hat ihn gelebt. Und das ist auch heute so. Wenn man heute eintritt für den Vir Probatus, hat das gar nichts zu tun mit einer Abwertung des Zölibates. Ich würde meinen Zölibat wieder wählen, aber ich bin auch für den Vir Probatus eingetreten, auch in Rom, weil ich glaube, dass wir anders mit einer gesunden, normalen, die Menschen erfassenden, die richtigen Größe der Pfarreien wahrenden Form der Seelsorge nicht zurechtkommen ohne Vir Probatus. Ich weiß nicht, wie es kommt, ich glaube schon, dass es einmal kommen wird, aber es ist interessant. Für Petrus Canisius hat die Aufhebung anscheinend ins Auge gefasst, weil er gesagt hat, er wird ja nicht gehalten. Nun, die Kirche hat in dieser Hinsicht nicht für ihn entschieden. Man könnte sagen, wenn man die Situation des Klerus im Verlauf des weiteren 16. Jahrhunderts und 17. Jahrhunderts bis 1700 in Tirol anschaut, hat er recht gehabt. Erst im 18. Jahrhundert mit der großen Erneuerungswelle der Mission der Jesuiten in Tirol hat sich die Situation geändert zum Positiven. Aber davor war es so, wie es erlebt hat. Petrus Canisius hat also begonnen, neue Wege zu gehen. Die gegebenen Strukturen der Kirche musste er mit einer übermenschlichen Geduld sowohl in Rom wie hier im Reich hinnehmen. Er hat sich bemüht um die Einsetzung von Bischöfen, die wieder Hirten waren und nicht einfach Herrscher. Auf der Ebene des Klerus ist ihm klar gewesen, beginnen muss ich mit der Ausbildung. Ich muss beginnen mit der Bildung. Die Bildung liegt da nieder und es können nur auch geistig und spirituell gut gebildete Menschen eine Veränderung der Situation bringen. Und deswegen hat er auch unser Gymnasium gegründet. Deswegen ist er für religiöse Gemeinschaftsformen wie die MK eingetreten, um eine spirituelle Formung zu bringen. Es ist ja unglaublich, was dieser Petrus Canisius in diesem deutschen Reich, wo Österreich mit eingeschlossen war, was der mit seinen 30, 40 Jesuiten hergebracht hat. Es ist unfassbar. Für mich eine unglaubliche Leistung. Es war ja eigentlich nur eine Handvoll Leute, aber das hat ja Ignatius von Loyola von Anfang an gemacht. Er hat seine Leute Jahre und Jahre ausgebildet, und zwar theologisch und spirituell. Und Petrus Canisius hat durch natürlich den großen Abfall von der Kirche, der die Reformation gebracht hat, gesehen, so mit der religiösen Bildung, dass man einfach Kirchenjahrfeste hält und ein bisschen Brauchtum und ein bisschen Segnungen und ein bisschen Reliquienverehrung und Heil und so weiter, dass das so nicht mehr geht, sondern dass die religiöse Bildung anfangen muss. Und dann hat er eben den Canisi geschrieben, der durch Jahrhunderte maßgebend war, das erste Religionsbuch. Ein Religionsbuch für die Leute und für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene. Es hat mich gereut, einmal in Bozen in einer Antiquitätengeschäft kommt mir glatt einer der ersten kleinen Katechismen von Petrus Canisius in die Hand. Und ich hatte nicht so viel Geld gehabt, dass ich ihn mir kaufen konnte. So musste ich ihn leider dort lassen. Aber das war ein unglaublicher Schritt. Wie ungewohnt das war, dass man Kinder in Religion unterrichtet. Das hat ja auch der heilige Ignatius erlebt. Wie der nach seiner Bekehrung also gedacht hat, nein, man muss anfangen, wirklich unten mit dem Unterricht. Dann hat er angefangen, Kinder zu unterrichten. Die spanische Inquisition hat ihn sofort eingesperrt. Nur weil er Kinder unterrichtet hat. So unheimlich war dieses Neue. Und da sieht man erst, wie schwierig das gewesen sein muss. Uns erinnert natürlich das Canisius Bründel daran, dass das wahrscheinlich schon stimmt, dass Petrus Canisius hier in der Gegend auch unterrichtet hat. Er ist ja dann von Innsbruck nach Hall gezogen, weil er in Innsbruck den Föhn nicht vertragen hat. Aber das war eines der großen Daten. Auch in unserer heutigen Zeit ist spirituelle Formung, denken Sie jetzt an Exerzitien im Alltag und all solche Dinge, spirituelle Formung und auch Zunahme religiöser Bildung, ein Gebot der Stunde. Das braucht es in demselben Augenblick, wo ich mit meinem Glauben in der Auseinandersetzung bin. Darüber müssen wir nicht so traurig sein, dass wir heute mit unserem Glauben nicht mehr, die Schäflein sind, die in der grünen Mulde weiden. So ist es nicht mehr. Wir sind mit einer pluralistischen Welt immer in der Auseinandersetzung. Aber das ist für den Glauben, der es ernst nimmt, gar keinen Schaden. Ich muss Ihnen sagen, ich war als Lehrer und als Lehrerbildner immer froh, dass ich auch mit Kollegen beisammen war, die nicht von meiner Fakultät waren und anderer Ansichten waren. Wir haben voneinander gelernt. Das ist die Stunde, eine Stunde wie diese ist auch die Chance der Vertiefung, wie jede Krise, die damalige auch. Dann Petrus Canisius und die Reformatoren. Es war eine Zeit einer rauen religiösen Auseinandersetzung. Wissen Sie, wenn ich mir denke, ist bei allem Streit gleich, wenn die Verletzungen so tief gehen, dass man sich nur mehr gegenseitig verteufelt, dann werden die Risse tief. Und emotionale Risse sind noch tiefer als intellektuelle. Und das war damals, die Literaturgeschichte nennt diese Zeit, in der Petrus Canisius gewirkt hat, den Grobianismus. Weil man auf beiden Seiten, auf der katholischen wie auf der evangelischen, hat man also in den wüstesten Formen losgezogen. Das betrifft auch Tirol. Also, ich habe in der Hofkirche lange ministriert und beim linken Seitenaltar der Hofkirche, vorne beim linken Seitenaltar, ist ein Grabmal. Ein gotisches, schönes Grabmal von Collin gemacht, von einem Bischof. In der Sakristei der Hofkirche ist von dem Bischof immer noch die Mitra und der Ring und der Stab aufbewahrt. Der Bischof hieß Nasus. Und dieser Nasus war hier in Innsbruck tätig. Und das war ein solcher Wadelbeißer. Also ein solcher Schimpfer gegen die Neuerungen, dass es unerträglich war und dass das ein Grund war, warum Ferdinand II. Jesuiten herholen wollte. In einer Antiquitätenhandlung in Innsbruck habe ich so ein dickes Buch entdeckt, das der nie angebracht hat. Haben wir es angeschaut, waren es die Predigten des Nasus in Innsbruck. Und da waren Kupferstiche drinnen, Bilder. Ich weiß noch, das erste Bild war die Kirche, die katholische Kirche, als Festung, Burg mit Zinnen und auf der anderen Seite ist der Höllenrachen. Aus dem Höllenrachen kommen die Evangelischen heraus und auf den Zinnen der katholischen Kirche stehen Bischöfe und Kardinäle mit angeschlagenem Gewehr und schießen hinunter. Muss man sich sowas vorstellen? Ich habe müssen in der evangelischen Kirche in Innsbruck im letzten Jahr, wo ich Bischof war, beim Reformationstag die Predigt halten. Und dann habe ich dieses Buch vom Nasus mitgenommen und habe gesagt, also meine lieben evangelischen Schwestern und Brüder, ein bisschen hat sich das Klima doch geändert. Ne? Verstehen Sie, das ist auch unbedingt notwendig, auch wenn wir in manchen Punkten heute in der Ökumene theologisch nicht so Fortschritte haben. Es ist unbedingt wichtig, dass dieses Klima ein ganz anderes geworden ist. Nun, Petrus Canisius, muss ich sagen, Petrus Canisius hat natürlich klar die katholische Linie vertreten, aber er war nie ein Grobianist, nie. Er hat zum Beispiel die Reformatoren immer nur genannt, die Neuerer. Schimpfworte hat er nicht gebraucht. Also er hat auch in diesem Punkte einen etwas anderen Stil gehabt als die Zeit. Was ich ihm besonders dankbar bin. Auf evangelischer Seite gab es übrigens einen Partner, und zwar Melanchthon. Der Theologe Melanchthon auf der evangelischen Seite war eigentlich auch ein vornehmerer Mensch. Bezeichnend ist, dass beide, Canisius und Melanchthon, eigentlich wirklich fromm waren. Das ist in solchen Zeiten, das sieht man dann immer wieder, worauf es ankommt. Wenn Sie in den Dom hineingehen, dann ist vorne das Grabmal von das wunderbare Pragmal, man sagt, das schönste Renaissance-Grabmal, eines der schönsten nördlich der Alpen. Und da ist Maximilian der Deutschmeister begraben. Der hat also dann einige Jahrzehnte nach Petrus Canisius in Tirol hier von 1600 bis 1618 regiert. Er kniet auf dem Grabmal droben und der kniet nicht nur auf dem Grabmal, das tun viele, sondern er war ein wirklich frommer Mann, tief fromm und hat auch für die Seelsorge in Tirol sehr viel getan. Er hat sich ja bei den Kapuzinern eine eigene primitive Zelle gerichtet, die heute noch erhalten ist, wo er sich zurückgezogen hat zum Gebet. Dieser Mann war tolerant. Dieser Mann hat zum Beispiel die Judengesetze nicht durchgeführt. Dieser Mann hat evangelische Christen, wenn es ordentliche und tüchtige Leute war, bis in seine höchsten Posten angestellt, was damals unglaublich war. Das hat er gemacht. Und wenn alle so gewesen wären wie Maximilian der Deutschmeister, der Landesfürst von Tirol, hätte es keinen Dreißigjährigen Krieg gegeben. Denn das Ergebnis des Grobianismus war der Dreißigjährige Krieg, propagandistisch. Also da muss ich sagen, der Petrus Canisius hatte immer eine vornehme Art und es ging ihm um den sachlichen Streit in Glaubensfragen. Und da, verstehen Sie, da, für mich ist jetzt diese Linie des Petrus Canisius, da muss ich jetzt sagen, das, was mit Johannes dem 23. an Veränderung des Klimas zwischen den Konfessionen begonnen hat, ist ganz bestimmt voll in der Linie Jesu Christi und nicht das Spalten und Entfremden und Beleidigen und Verletzen und so weiter. Und das ist sicher richtig, wenn man in vielen Dingen, wo man kann, auch in karitativen Dingen, an einem Strang zieht. Ich glaube natürlich, wichtig wäre heute auf beiden Seiten, dass man sich auf die fundamentalen Wahrheiten konzentriert. Wissen Sie, ich habe so viele evangelische Christen kennengelernt, gebildete evangelische Christen, mit denen ich so viel gemeinsam hatte, so viel gemeinsam, dass das Trennende sehr stark zurückgetreten ist. Das kann man nicht verleugnen und man muss auch darüber Klarheit schaffen. Aber ich glaube, je stärker man das eigentlich Christliche hüben wie drüben ins Auge fasst, umso näher rücken wir zusammen. Zunächst mit den Herzen, vielleicht auch einmal mit den theologischen Gehirnen. Das ist also, verstehen Sie, da ich selber, und so wahrscheinlich wie viele Sie auch mit der ganzen Priesterfrage und so weiter, heute schon unter der Kirchenkrise gelitten haben, auch unter manchen Engführungen, die nicht notwendig sind. Und unter diesem Verdämmern des großartigen Konzils, da hat man, ich habe auch darunter gelitten, immer bis heute. Aber ich muss Ihnen sagen, wenn ich in die Zeit des Petrus Canisius zurücknehme und mir den Mann anschaue, in was für eine Welt er hineingegangen ist mit einem tiefen Glauben, sein Gebet ist für mich immer erschütternd, dass er in Rom in einer Kapelle gebetet hat, Herr, du weißt, wie oft du mir dieses Deutschland ans Herz gelegt hast. Und er hat natürlich nicht nur Erfolge erlebt, wenn man auch sagen muss, sein Werk hat auch zu seinen Zeiten schon große Früchte getragen. Aber er hat nicht nur Erfolge gelebt, er musste sicher viel, viel schlucken. Und deswegen ist für mich dieser Petrus Canisius das Urbild, ein Leitbild, ein Topmodel für den gläubigen Menschen inmitten einer Krise. Und das, glaube ich, sollten wir von ihm lernen, dass wir mit einem viel größeren Mut und viel größeren Vertrauen auch in die heutige Situation hineingehen. Und Sie müssen es unbedingt auch so machen wie ich. Ich muss mir ja oft vor Augen halten, wie viel Positives, also Petrus Canisius konnte über so viel Positives, wie es heute auch in der Kirche gibt, in der Basis, in einem unglaublichen guten Willen, wenn ich nur daran denke, was an gutem Willen habe ich im Karitativen erlebt, wie ich es in meinem Leben mir nie erträumen hätte können, dann muss ich immer sagen, ja, in der Heiligen Schrift steht, die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Ich gebe zu, dass der Misthaufen ziemlich groß ist, aber ich glaube, dass auch die Liebe die zudeckt. In unserer Zeit, da es lebendig ist und wir brauchen nicht zu verzweifeln, wir haben es viel leichter als unser lieber Patron Petrus Canisius. Dankeschön.